Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Fidel Teufer. Sie hören die Aufzeichnung eines Vortrags und befinden sich damit raum- und zeitversetzt zu meinen Koordinaten. Diese Ausgangslage ist insofern von Bedeutung, als ich zu Ihnen über ein ähnliches Phänomen sprechen möchte. Mein Thema ist Videoüberwachung und ich betrachte Videoüberwachung als eine Bildmaschine. Diese Bildmaschine produziert aber keine fotografischen Aufzeichnungen im üblichen Sinne wie Fotografie oder Film. Sie produziert vielmehr Bilder, in die eine spezifische Zeitlichkeit eingeschrieben ist. Diese Bildform bezeichne ich als Fotografesomenon. Als Einstieg zum Thema dient mir eine Postkarte, die ich Ihnen zunächst beschreiben möchte. Es handelt sich um eine Postkarte der Stadt Regensburg, die zur Expo 2000 veröffentlicht wurde. Auf der Sichtseite sind 6 Motive abgebildet, 5 Bauwerke und Touristenattraktionen der Stadt und, im 6. Feld, eine Überwachungskamera. Die verblüffende Botschaft dieser Postkarte ist, dass die Videoüberwachung zu den Attraktionen der Stadt Regensburg zählt. Dabei weiß man spätestens seit dem Fernsehexperiment Big Brother, dass die Attraktion der Videoüberwachung heute viel stärker ist als diejenige, die von historischen Gebäuden ausgeht. Dennoch gibt es offenbar Parallelen zwischen der Reproduktion von Kulturdenkmälern und der Videoüberwachung. Eine Postkarte, oder besser noch, das eigene Foto vor dem Monument, beglaubigt die eigene Anwesenheit an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Auch die Videoüberwachung verzeichnet Anwesenheiten, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Die Ansichtskarte ist auf ihrer Rückseite mit folgendem Text beschriftet: Regensburg, sehen und gesehen werden. Das macht den Witz der Karte aus. Gleichzeitig wird damit das grundlegende Problem der Videoüberwachung erläutert. Diese Illustration legt nahe, dass man tatsächlich von den Überwachungskameras gesehen werden kann, und zwar im menschlichen Sinne des Sehen- und Gesehenwerdens. Sie behauptet weiter, dass Videoüberwachung eigentlich nichts anderes ist als unsere Liebe zu Kunst und Kino oder unsere Amateurpraxis mit Fotoapparat und Camcorder. Gleichzeitig offenbart die Postkarte aber, dass es bei der Videoüberwachung eben doch ganz anders ist, sonst könnte sie diesen Witz nicht machen. Im Folgenden will ich versuchen, in 4 Abschnitten das Phänomen Videoüberwachung zu charakterisieren. Der erste Abschnitt skizziert Funktionen und Anordnung dieses Phänomens. Der zweite beschreibt es in Abgrenzung zur Fotografie als eine Bildform, in die eine spezifische Zeitlichkeit eingeschrieben ist. Ein Es wird Licht geschrieben worden sein. Der dritte Abschnitt beschreibt die Reflexion der Videoüberwachung in der bildenden Kunst seit den 60er Jahren. Und der vierte Abschnitt vergleicht Videoüberwachung mit der medienwissenschaftlichen Analysepraxis, die ebenfalls Videoaufzeichnungen zur Auswertung medialer Produktionen verwendet. Es geht mir darum, Videoüberwachung als paradoxe Bildpraxis zu beschreiben, die in erster Linie auf Aneignung angelegt ist, die aber gleichzeitig behauptet, dass die Bilder immer schon objektiv gegeben sind. Erstens: Funktion und Anordnung der Videoüberwachung. Videoüberwachung unterscheidet sich grundlegend vom menschlichen Blick, und zwar mindestens in den folgenden 3 Punkten. Erstens: Es braucht niemanden mehr, der hinter der Kamera steht oder auch nur an einem Monitor sitzt. Zeitgemäße Videoüberwachung arbeitet vollautomatisch und computergesteuert. Tatsächlich werden die aufgezeichneten Bilder nur in Ausnahmefällen angeschaut. Nur, wenn es ein ungeklärtes Verbrechen gegeben hat, wird man sich um die Sichtung der Bänder bemühen. Zweitens: Videoüberwachung ist eine andauernde Maßnahme, eine permanente Kontrolle. Folglich entfallen jene besonderen Signale, die mit einem Aufnahmemodus verbunden sind. Kein und jetzt Lächeln des Fotografen, keine Klappe wie bei Filmaufnahmen. Videoüberwachung bedeutet das Ende der Nichtaufnahme. Beim Fernsehexperiment Big Brother war diese Zeit der Nichtaufnahme noch Gegenstand der Verhandlungen und man einigte sich schließlich auf 1 Stunde Nichtaufnahme pro Tag. Drittens: Videoüberwachung arbeitet in einem Kameraverbund. So wie es Zeiten der Nichtaufnahme gibt, so liefert die einzelne Kamera immer nur Ausschnitte eines Geschehens. Die Vielzahl von Überwachungskamera in einem Verbundsystem bemüht sich um die Minimierung von Offspace, wie man diesen Raum beim Film nennt. Videoüberwachung ist so angelegt, dass Supermärkte, Stadtviertel oder ganze Städte möglichst flächendeckend aufgenommen werden können. Die unmenschliche Dimension der Videoüberwachung besteht nun in der Leere hinter den Kameras und in der angesteuerten Grenzenlosigkeit von räumlicher und zeitlicher Aufnahme. Man kann die Videoüberwachung damit als eine göttliche und totalitäre Allsicht denken. Man kann sie aber auch als einen technischen Schiedsrichter betrachten, als eine dritte Instanz, die man nur im Zweifels- oder Streitfall befragt. Man kann sie schließlich als einen Ort begreifen, der jedermann offen steht, so wie Foucault den Benthamschen Turm des Panoptikums gedacht hat. Videoüberwachung ist damit eine spezifische Verfeinerung visueller Kontrolle und funktioniert im Grunde analog zum Gefängnismodell des englischen Reformer Jeremy Bentham aus dem 18. Jahrhundert. Bentham glaubte an die Verinnerlichung des Kontrollblicks und verstand sich dabei als Erzieher. Gleichzeitig setzte er auch einen ästhetischen Bildungsprozess in Gang, auf den keine visuelle Kontrolle verzichten kann. Sie konstruiert andere. Kriminelle werden darin nicht nur als Negativbeispiele von der Normalbevölkerung abgesondert, sie werden auch zu visuellen Attraktionen, wie im Zoo oder im Zirkus. Videoüberwachung ist also eine Bildmaschine, mit der wir uns von anderen unterscheiden. Das Paradox dieser Bildmaschine besteht darin, dass wir Bilder vom anderen benötigen, um uns unserer selbst zu versichern. Im Paradigma der Videoüberwachung wäre ein bilderloser Zustand aber die Garantie für objektive Sicherheit und gleichzeitig der Verlust der Konstitution unserer selbst. Videoüberwachung ist also nicht nur ein polizeiliches Mittel zur Diebstahlsbekämpfung oder eine Verlängerung des gesetzlichen Auges mit technischen Mitteln, wie es noch Orwell in seinem Big Brother als totalitärem Überwachungsstaat zugespitzt hatte. Ein komplexeres Verständnis von Videoüberwachung reiht diese Technologie in die Medien der Selbstspiegelung und Selbstwahrnehmung ein. Denn Video erlaubt es, anders als zum Beispiel ein Spiegel, sich selbst so zu sehen, wie man von anderen gesehen wird. Die Videotechnologie zeigt sich somit in einer bekannten Doppelfunktion des Bildes. Auf der einen Seite Spiegel für das Selbst, auf der anderen Seite ein Fenster zur Welt zu sein. Videoüberwachung kann aus diesem Grunde grundsätzlich in zwei Richtungen wirken. Als Abspaltung im Sinne einer Trennung von innen und außen oder als Integration von anderem bzw. eigenem in das eigene Selbstbild. Die Potenziale der Bildmaschine Videoüberwachung gehen auf die Fotografie zurück. Schon in der Frühzeit der Fotografie verbürgen Zeichnungen und Karikaturen eine Daguerreotypomanie, also den Wahn, von allem und jedem fotografische Aufzeichnungen herzustellen. Theodor Morisset nimmt in einer Lithografie von 1839 alle wesentlichen Kontrollmöglichkeiten der Fotografie vorweg. Sowohl im Sinne der Selbstkontrolle und Selbstvergewisserung, die dieses Medium den Bürgern zur Verfügung stellte, aber auch im Sinne der Abgrenzung von anderem, zum Beispiel in der militärischen Luftaufklärung durch den Ballon. Die systematische kriminologische Nutzung der Porträtfotografie beginnt um 1860. Ihr erster Höhepunkt wird während der Pariser Kommune exekutiert. Hierfür würden die Grenzposten mit jeweils bis zu 4000 Visitenkartenporträts ausgestattet, um gesuchte Personen beim Grenzübertritt identifizieren zu können. Schließlich hatte man noch keinen Lichtbildausweis. Das ist ein plastisches Beispiel für eine Umnutzung des Mediums von der bürgerlichen Selbstvergewisserung im Visitenkartenporträt hin zu einer Kontrolle der anderen, der polizeilich gesuchten Kommunarden. Zweitens, es wird Licht geschrieben worden sein. Der Einsatz der Videoüberwachung mit präventiver Aufzeichnung erzeugt eine spezifische Art von Bildern. In der Gegenwart bleiben diese unsichtbar. Die Aufzeichnung ist darauf ausgerichtet, ein bestimmtes raumzeitliches Gefüge als nachträglich verfügbare Bildspur zu verdoppeln. Es entsteht dadurch eine zweite Wirklichkeit als Faustpfand gegen unvorhergesehene Abweichungen. Die aufgezeichneten Bildspuren überdauern allerdings nur mit einer kurzen Verfallszeit. Dies ist schon aus datenökonomischen Gründen geboten. Die Produktion von sichtbaren Bildausschnitten erfolgt erst im Nachhinein. Das bildnerische Verfahren ist aber auf ein Futur 2, ein Futur antérieur, gerichtet. Es handelt sich somit um eine Bildform, die über eine Zeitschleife funktioniert, wie man sie sonst nur aus der Science Fiction kennt. Man kann das nachträglich entstehende Bild als Photographisomenon bezeichnen, als »Es wird Licht geschrieben worden sein«, eine Übertragung von Fotografie, Lichtschreiben, ins Futur antérieur. Das Photographisomenon ist schon aufgezeichnet, geschrieben, auch wenn es sich erst in der Zukunft als Bild konstituiert. Im Gegensatz zur Fotografie gibt es beim Photographisomenon keinen fotografischen Akt und folglich keine besondere Ereignisstruktur der Bildaufnahme, die mit einem entsprechenden Aufforderungscharakter und einer Position hinter der Kamera zusammengeht. Es handelt sich vielmehr um eine Retroaktion, die einzelne Bilder oder Ausschnitte aus den verfügbaren Bildspuren herauslöst. Gerade für den gesellschaftlichen und politischen Kontext ist ein solches Bildverständnis hochbrisant. Denn dieses Bildverfahren kontrolliert nicht nur die Gegenwart und bildet den Gegenpol zu einem radikalen demokratischen Bildkonzept, das im Prinzip wie eine Leerstelle funktioniert, in der sich gemeinschaftliche Existenz erst phrasiert, wie es der Philosoph Jean-Luc Nancy ausdrückt, sondern es bemächtigt sich auch der Zukunft und behauptet, diese sei mithilfe der Videoüberwachung als Futur antérieur gleichsam schon sichergestellt. Wobei andere politische Entscheidungen oder politische Entscheidungen durch andere keine Rolle mehr spielen. Als herausragendes Beispiel einer solchen Bildproduktion kann der Bulger Case gelten, der sich im Jahr 1993 in Liverpool ereignete. Ein zweijähriger Junge wurde von zwei anderen im Alter von 10 und 11 Jahren aus einer Shopping Mall entführt, misshandelt und später getötet. Die Entführung wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Eine Nachrichtensendung des britischen Fernsehens zeigte wenige Tage nach dem Mord eine Sequenz von 7 Video-Stills, die von verschiedenen Überwachungskameras einer Liverpooler Shopping Mall aufgenommen wurden. Die ersten 3 zeigen den zweijährigen James Bulger allein, die folgenden 3 zeigen nur die 2 Täter und das 7. Bild zeigt die Szene ihrer Begegnung, die man den entscheidenden, den schicksalhaften Moment nennen könnte. Nicht nur der Umstand, dass ein räumlicher und zeitlicher Ausschnitt herausgegriffen wurde, markiert hier die nachträgliche Bearbeitung. Zusätzlich ist auch die Chronologie der Aufnahmen und mit ihr die der vermeintlichen Ereignisse bereits aufgegeben, zugunsten einer dramatischen Struktur, einer Art Parallelmontage, in der 2 unterschiedliche Einstellungen schließlich in einer zusammengeführt werden. Der eingesprochene Kommentar hebt die dramatische Struktur zusätzlich hervor. Das Ende der Sequenz bildet den Höhepunkt der Spannung und verdichtet schließlich die Sequenz im Einzelbild. Dieses letzte Bild der Sequenz entfaltet die Rhetorik des Tafelbildes, in der ein entscheidender Moment herausgestellt und ein Handlungszusammenhang im Einzelbild zusammengefasst ist. 2 Diskursstränge verbinden sich im Fotografe Sommernand zu einer neuen Bildqualität. Zum einen der Kunstdiskurs um den fruchtbaren Moment. Lessing skizziert diesen fruchtbaren Moment in seiner Beschreibung der Laocoon-Gruppe. Die Skulptur zeigt Laocoon mit seinen Söhnen im Kampf mit den Schlangen kurz vor seinem Tod. Lessing geht es dabei um die Begründung der Wahl des zentralen Augenblicks eines Geschehens durch den bildenden Künstler, um die künstlerische Verdichtung auf ein einzelnes Bild. Er fordert, dass die Darstellung das dramatische Geschehen des Todeskampfes lediglich andeutet, um es dadurch erst in der Fantasie des Betrachters entstehen zu lassen. In Lessings Beschreibung überlagern sich dabei die Erzählung eines mythischen Todes und die visuelle Fruchtbarkeit der Einbildungskraft des Betrachters. Zum anderen handelt es sich um einen Fotografiediskurs, der ein mortifizierendes Moment der Fotografie bezeichnet. Roland Barthes beschreibt es als eine Verschränkung von Lebendigem und Totem. Und Siegfried Krakauer spricht von einer gespenstischen Realität der Fotografie, die unerlöst ist. Überwachungskameras sind aus pragmatischen Gründen so angebracht, dass sie von schräg oben nach unten schauen, ähnlich dem göttlichen Auge, wie es aus der Geschichte der Malerei bekannt ist. Dabei entstehen Aufsichten, die vielfach ohne Bezug auf einen Horizont bleiben. Das Fotografe Sommernand von James Bulger zeigt gleichfalls eine doppelt kodierte Schwellensituation, die die Momente des Lebens und des Todes zusammenbringt. Einer der beiden Täter nimmt den kleinen Bulger an der Hand. Hand in Hand sind zukünftiges Opfer und zukünftiger Täter einem Horizont jenseits des Bildes zugewandt. Erst die Kenntnis des Falls verwandelt das Bild in einen fruchtbaren Moment, dessen furchtbare Perversion darin besteht, dass das Bild nicht von einem bildenden Künstler erzeugt wurde, sondern von einer Bildmaschine. Der fotografische Charakter des Bildes, das Faustpfand der Realität, gibt dem Bild zudem jene gespenstische Kodierung und lässt uns nachträglich den bevorstehenden Tod stets neu erblicken und den Mord an James im Sinne Lessings ständig neu imaginieren. An dieser Stelle zeigt sich die politische Dimension des Bildverfahrens jenseits des Sicherheitsversprechens. Erstens wird klar, dass die Überwachungstechnologie einen Mord nicht verhindern kann. Und zweitens tritt die heimliche Bestimmung dieser Technologie als Sicherung des gesellschaftlichen Status quo hervor, indem sich die Artikulation von anderen und anderem geradezu zwangsläufig mit dem Verbrechen verbindet. Eine kulturhistorische Verschiebung hin zur Aufwertung von Bildern und Bildmaschinen scheint in diesem Kontext fundamental. Dort, wo das kontrollierende Bild an Macht gewinnt, wird gleichzeitig der Glaube an die symbolische Ordnung und an den Diskurs, die das moderne Subjekt prägte, geschwächt. Renata Salekel beschreibt diese gesellschaftliche Verschiebung in einem 3-Schritt unterschiedlicher Subjektkonstitutionen. In vormodernen Gesellschaften wird die Identität der Subjekte durch rituale oder körperliche Einschreibungen gesichert. Moderne Subjekte erfahren ihre Identität durch den Eintritt in die symbolische Ordnung. Postmoderne Subjekte hingegen zeichnen sich durch einen Verlust des Glaubens an die symbolische Ordnung aus. Salekel folgert. Aber dieser Unglaube hat nicht einfach zu der Befreiung vom Gesetz oder von anderen Formen sozialen Zwangs geführt. Das postmoderne Subjekt akzeptiert die Macht der Institution oder die Macht der Gesellschaft, seine Identität zu formen, nicht mehr und glaubt zuweilen an die Möglichkeit der Selbstschöpfung. Vielleicht in der Form eines Spiels mit seiner sexuellen Identität oder indem es aus sich ein Kunstwerk macht. Zitat Ende. Wie man sich die Konstitution des Subjekts unter postmodernen Bedingungen vorstellen kann, zeigt der Film Menace to Society, auch wenn er in erster Linie Entwicklungen in der farbigen Community in Los Angeles thematisiert. Der Film beginnt mit einem Verbrechen. Aus geringfügigem Anlass erschießt ein Jugendlicher einen Ladenbesitzer und seine Frau. Die Tat wird von einer Kamera aufgezeichnet. Der clevere Täter entwendet aber nicht nur das Geld, sondern lässt gleichzeitig auch das Videoband mitgehen. Die Aufzeichnung des Mordes ist sowohl Beweismaterial, das die Polizei während des Films vergeblich sucht, als auch der Selbstbeweis für den jugendlichen Täter, mit dem er sich zu einem richtigen Gangster stilisiert. Besonderes Kennzeichen der Biografie dieses Jugendlichen: Er wächst ohne Eltern auf. Die Bildung des Subjekts eignet sich in diesem Fall nicht mehr im Diskurs oder im Spiel mit anderen, sondern das reale Verbrechen wird zur künstlerischen Artikulation, in der sich ein Subjekt dank Videokontrolle selbst ohne andere konstituiert. Mit Rückblick auf Lessing findet sich schon in der Anordnung der Videoüberwachung nicht nur ein fruchtbarer Keim, sondern der Index einer in der Zukunft sich vollendenden Handlung. Das eingangs erwähnte Postkartenmotiv einer Videoüberwachungskamera ließe sich in diesem Kontext als Sinnbild einer technologisch gestützten Selbstbezüglichkeit lesen. Ihr janusköpfiges Potenzial liegt schließlich darin, dass sie den Mangel an sozialen Beziehungen zu einem gewissen Grad auffangen kann, zugleich aber auch zur Abschaffung von Sozialität beiträgt. Drittens, Videoüberwachung und bildende Kunst. Bildende Künstlerinnen und Künstler haben die Kontrollmöglichkeiten von Bild und Kamera seit Ende der 60er Jahre verstärkt thematisiert. Bekannte Vertreter sind Namjoon Paik, Bruce Nauman, Peter Campus, Dan Graham, vor allem aber auch Künstlerinnen mit explizit feministischen Perspektiven, wie Joan Jonas, Wally Export oder Friederike Petzold. Beschäftigen sich die genannten Künstlerinnen und Künstler insbesondere mit den Potenzialen der sich entwickelnden Videotechnologie und setzen sich zum Beispiel mit Closed-Circuit-Videoinstallationen auseinander, so stellt Andy Warhol 1964 bereits Polizeifotos von Straftätern mittels seines Siebdrucksverfahrens aufs Kunstparkett. Warhols Most Wanted Man zeigen nicht nur die Konstruktion von anderen durch fotografische Erfassung, sie verkehren auch den Steckbrief in einer Liebeserklärung an den anderen. Spätestens in den 70er Jahren findet sich aber auch in den Filmarbeiten Warhols eine ausgeprägte Beziehung zwischen Voyeurismus und Überwachung. Während sich Warhol die dispositive polizeiliche Erfassung und Überwachung für seine künstlerische Arbeit zu eigen macht, kann man insgesamt in den 70er Jahren davon sprechen, dass bildende Künstler die Anordnungen und Möglichkeiten von CCTV in Performances und Ausstellungsräumen nicht nur zum Thema machen, sondern an diesen Orten eigens wie in einem Labor untersuchen. Eine Verbindung zwischen Kunstraum und realer Überwachung des öffentlichen Raums deutet sich zwar in performativen Aktionen und künstlerischen Interventionen in der Öffentlichkeit an, gestaltet sich aber noch als symbolische Inbesitznahme des öffentlichen Raums als Kunstraum. Dies ändert sich in den 80er Jahren, als der Künstler Robert Adrian X, eine der wichtigsten Figuren der Netzkunstszene und Kunstpionier im Bereich der Telekommunikation, im Jahr 81 Überwachungsbilder aus der Wiener U-Bahn in die Sendepausen des zweiten österreichischen Fernsehens einspeist. Der Blick aus dem panoptischen Überwachungsturm steht damit nicht nur jedermann offen, wird auch frei Haus ins Wohnzimmer geliefert. Diese Intervention thematisiert nicht nur den Überwachungsblick. Sie bietet den Zuschauer diesen Blick aus der sicheren Umgebung seiner Wohnung an. Dabei bedient sich der Künstler zweier medialer Räume und verschaltet ihre Bildproduktionen miteinander. Die Anordnung des Fernsehens und die des Kontrollturms der Videoüberwachung werden kurzgeschlossen. Überwachung wird zum Fernsehen und Fernsehen zur Überwachung. Zwei Jahrzehnte später versucht Jérôme Scemla in seinem Kurzfilm Citizen Cam die realisierte Durchdringung von Fernsehen und Überwachung in einer Fake-Dokumentation zu visualisieren. Der Film berichtet aus der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Der lokale Polizeichef erzählt von der Einrichtung eines eigenen Fernsehkanals Humani TV, auf dem rund um die Uhr die Bilder des 200-Kamera umfassenden Überwachungssystems zu sehen sind und weiter von dessen Erfolg beim heimischen Publikum. Die filmische Darstellung entspricht den gängigen Konventionen einer Fernsehdokumentation und ist insgesamt so überzeugend, dass man als Zuschauer bis zum aufklärenden Schluss glauben kann, dass es die Überwachungsbilder als Dauerprogramm tatsächlich im isländischen Fernsehen gibt. Obgleich die eigentliche Bildproduktion dieser Interventionen in der gegenseitigen Verschaltung der Räume und Anordnungen für sich genommen unbedeutend bleibt, so können diese künstlerischen Strategien dennoch als neues Paradigma eines kritischen Diskurses zur Überwachung betrachtet werden, Möglicherweise steht sie aber auch Modell für neue Fernsehformate und Reality-Shows. Ein weiteres prägnantes Beispiel für eine künstlerische Intervention liefert Denis Beaubois mit seiner Arbeit In the Event of Amnesia, the City Will Recall. Das Video zeigt Ausschnitte in den Performances des Künstlers, der den direkten Kontakt mit konkreten Überwachungsanlagen im öffentlichen Raum sucht. Dazu stellt er sich zunächst in das Blickfeld einer Überwachungskamera und adressiert ihren Blick. Beaubois nimmt dabei eine Position ein, von der aus er die Kamera andauernd betrachten kann. Allein die Gegenüberstellung lässt sich als eine Herausforderung zum Duell lesen. Ein Duell der Blicke, bei dem keiner der beiden Opponenten die einmal eingenommene Position aufgibt. Die Anordnung dieses ungleichen Duells, das eher an David und Goliath erinnert, antizipiert das Fotografe Sommenon, indem sich der Künstler bereits vorab als zukünftiges Bild eines Futur Antérieur mit einer symbolischen Assoziation zum Tod beim Duell präsentiert. Gleichzeitig wird die Struktur des Überwachungsblicks aber bereits zurückgeworfen auf die gleichfalls überwachte Kamera. In einem zweiten Schritt wird die Überwachungskamera von Beaubois nicht nur mit dem Blick adressiert, sondern auch mit einer Texttafel angesprochen. May I have a copy of the video footage? Move the camera up and down to agree. Und als dies keine Früchte trägt, konfrontiert er gar die Videokamera mit einer Warnung. Warning, you may be photographed reading this sign. Damit wird die Überwachungskamera zu einem Co-Akteur innerhalb der Performance, bei der nun Beaubois die Regie führt. Beaubois' Inszenierung richtet sich also zunächst an die technische Instanz mit dem Versuch, sie durch das Spiel zu anthropomorphisieren, ihr eine menschliche Dimension zurückzugeben, sie gewissermaßen wie eine Schauspieler zu behandeln und ihr damit eine geradezu leibliche Präsenz zu verleihen. Gleichzeitig adressiert die Szenerie natürlich auch Passanten, wobei sie an der Interaktion des Künstlers mit der Kamera nur als außenstehende Zuschauer teilnehmen können. Auch in dieser Anordnung werden zwei Räume miteinander verschaltet und ihre unterschiedlichen Anordnungen gegeneinander gespielt. Dabei zeichnet sich aber bereits die retroaktive Bildproduktion eines Fotografen Sommenon ab. Denn der Künstler zeichnet seinerseits die Performance mit mehreren Kameras auf, um daraus ein Video zusammenzustellen, mit dessen Hilfe er sozusagen einen dritten Raum, den Kunstraum und dessen Publikum adressiert. Waren in den bisher beschriebenen künstlerischen Praktiken im Wesentlichen die Anordnungen und die Verschaltungen unterschiedlicher Räume Gegenstand der Auseinandersetzung, so gewinnen Anfang der 90er Jahre die spezifischen Bilder der Videoüberwachung an Bedeutung. Als spektakuläres Beispiel einer zufälligen Videoaufzeichnung durch einen Amateurfilmer kann das als Rodney King-Video bekannt gewordene Dokument gelten, das als zentrales Beweisstück im Prozess um einen brutalen Gewalteinsatz von Polizeibeamten in Los Angeles Verwendung fand. Dieses Videodokument konnte als Bild die Glaubwürdigkeit eines ganzen Polizeistabs und eines Gerichts samt der Anerkennung seines Urteilsspruchs auf bisher nicht gekannte Weise in Frage stellen. Die Wirkmächtigkeit eines einzigen Videobandes gegen eine Vielzahl von Aussagen, die diesen Fall kennzeichnete, birgt auf einer abstrakteren Ebene die Hoffnung, dass auch das Fotografe Sommenon, das aus einer flächendeckenden Überwachung hervorgeht, ein Mittel zum Schutz des Einzelnen vor Willkür und Gewalt sein könnte. Diese Hoffnung würde jedoch spätestens 2 Jahre später durch den Fall Bulger zu Grabe getragen. Während im Rodney King-Prozess der Gerichtssaal streckenweise den Eindruck eines kunsthistorischen Seminars bei der Bildinterpretation vermittelte, das Videoband wurde stellenweise Bild für Bild untersucht, es wurde in der Gerichtsverhandlung ausführlich um den Einsatz von Schlagstöcken gestritten und darum, wie bestimmte sichtbare Armhaltungen und Bewegungen zu deuten seien und welche Schlüsse aus den Konstellationen der Figuren gezogen werden sollten und können etc., so blieb die Komposition der Überwachungsbilder im Fall Bulger unkommentiert. Eine Ausnahme bildete der Londoner Künstler Jamie Wagg, der sich 1994 mit den Videostills des Falls Bulger beschäftigte und in einer künstlerischen Arbeit einen visuellen Kommentar dazu lieferte. Wagg hat die in Presse und Medien publizierten Bilder des Falls untersucht. Seine anschließende Bearbeitung der Bilder im Computer löscht die Indizierung von Datum und Uhrzeit. Wagg hebt somit die abstrakte Geste des Händereichens als fruchtbaren Moment hervor. Die Gestaltungsarbeit von Wagg ist so angelegt, dass sie das Fotografe Sommenon als Bildform hervortreibt. Der Künstler arbeitet in seiner Anordnung ebenfalls mit der Verschaltung zweier Räume. Anders als in Lessons Vorgabe im Laocoon und anders als die Medien im Fall Bulger reduziert Wagg aber seine Arbeit nicht auf ein Einzelbild, welches der Fantasie ein freies Spiel der Imagination gewährt, sondern legt sie als Diptychon an. In der Whitechapel Art Gallery waren zwei Bilder übereinander gehängt. Ein Abstand von 5 cm zwischen den Bildern befand sich ungefähr in Augenhöhe. Shopping Mall, das untere der beiden Bilder, bezeichnet den Ausgangspunkt der Entführung, das Fotografe Sommenon, und Railway Line, das obere, den Endpunkt, den Tod Bulges auf einem Eisenbahngleis. Beide Bildteile laufen als Komposition auf die Schwelle zwischen den Bildern zu. Das eigentliche Ereignis, der Mord an James Bulger, bleibt dabei ausgespart. Ihm bleibt die Schwelle, jener Raum vorbehalten, der zwischen den Bildern liegt und der sowohl der Videoüberwachung in der Shopping Mall als auch der anschließenden medialen Aufmerksamkeit am Tatort entgeht. Gerade diese Gestaltung bringt den Gehalt des Bildtyps Fotografie Somenon als ein Bild der Schwelle zwischen Leben und Tod zur Anschauung. Gleichzeitig überführt die Komposition des Diptychons diesen fruchtbaren Moment in eine doppelte Verweisstruktur von Vorausschau auf den kommenden Tod, der Blick der Videoüberwachung und Rückschau auf den ehemals lebenden James Bulger, nachträgliche Aufnahme vom Tatort. Es ist nicht verwunderlich, dass Jamie Wegg mit seinen Bildern öffentlich unter Beschuss geriet. Die Bearbeitung von bereits existierenden Bildern setzt einen Prozess der Aneignung voraus, der Appropriation, wie es im Kunstdiskurs heißt. Die Aneignung ist nicht deshalb verwerflich, weil man sich bei flottierenden Bildern im Sinne eines Eigentumsdelikts bedient. Vielmehr übernimmt man bei diesem Verfahren auch die Autorschaft für das angeeignete Bild. Die Autorschaft für einen Fotografe Somenon zu übernehmen heißt, zumindest in diesem Fall, ein Bild vom kommenden Tod zu autorisieren. Die Ausstellung Control Space des ZKM Karlsruhe zeichnete vor einiger Zeit das Spektrum der wechselseitigen Bezüge von Kunst und Überwachung nach. Thomas Levin, der die Ausstellung kuratierte, vertritt die These, dass wir mithilfe der Überwachung unsere Handlungen und unsere Existenz beglaubigen. In seiner Argumentation ist ebenfalls das Moment der Aneignung eingeschrieben, wie es sich auch im Film Menace to Society zeigt. Und so scheint dieses Moment ein zentrales Kennzeichen dieser Bildpraxis zu sein, bei der, in Foucaults Worten, jeder Beliebige kommen kann, um die Überwachungsfunktion im Zentralraum wahrzunehmen. Viertens, Filmwissenschaft und Videoüberwachung. Videoüberwachungstechnologie und ihre kriminologische Auswertung weist Parallelen zum Einsatz des Videorekorders in der Filmwissenschaft auf. Beide zielen auf die Ereignishaftigkeit und Flüchtigkeit eines Geschehens, das nur vage Erinnerungsbilder hinterlässt. Beiden geht es um die Aneignung durch Videoaufzeichnung. Das Argumentationsmuster der Filmwissenschaft lautet bei Knut Hicketier wie folgt. Zitat: Erst damit, dass Medienproduktionen für die Analyse aufgezeichnet und beliebig oft reproduziert werden konnten, man die Voraussetzungen für eine analytische, wissenschaftliche Beschäftigung mit den Medien geschaffen. Dies gilt auch für die filmwissenschaftliche Arbeit. Zitat Ende. Videoüberwachung richtet sich nicht auf Medienproduktionen und Kinofilme, sondern auf Alltagswirklichkeit. Das Anwendungsmuster bleibt dennoch ähnlich. Das Begehren nach Videoüberwachung resümiert Levin folgendermaßen. Zitat: Es scheint, als reichen im Zeitalter der Überwachung zwischenmenschliche Handlungen, selbst wenn sie in Gegenwart von Zeugen stattfinden, nicht mehr aus, um ein Ereignis zu konstituieren. Jedes Ereignis, ja sogar eine strafbare Handlung, hat erst dann stattgefunden, wenn es einer Form der Video-Selbstüberwachung unterzogen wurde. Zitat Ende. Die Gemeinsamkeit einer Filmwissenschaft mit der Auswertung von Videoüberwachungsbildern besteht darin, dass beide in der Regel nicht die spezifische Medialität ihrer jeweiligen Videobilder reflektieren. Der Filmwissenschaftler analysiert den Film und der Erkennungsdienst einen Tathergang. Beide sehen sowohl vom Videobild als auch von ihrer eigenen Verstrickung ins Geschehen ab. Sie arbeiten distanziert, aus einer Metaposition. Dennoch sind beide die zentralen Schaltstellen, die mittels Videoauswertung dem Film bzw. dem Tathergang einen Kommentar hinzufügen und damit das Geschehen mit Bedeutung versorgen. Ein kritischer Rekurs auf diese Haltung führt aber nicht zwangsläufig zu einer Diskreditierung der Videotechnologie. Nimmt man im Gegenteil die Medialität des Videos gleichzeitig in den Blick, so führt man sowohl die Filmwissenschaft wie auch die Videoauswertung des Erkennungsdienstes in eine kritische Selbstreflexion. Ihre Arbeit erscheint dann als eine Recherche du temps perdu, an deren rekonstruktive Arbeit immer auch der Auswerter mit seinen Vorerfahrungen und kulturellen Prägungen beteiligt ist. In diese Perspektive geraten andere Techniken der Bedeutungsproduktion, wie die Einbildungskraft und die Psychoanalyse, auch auf der Metaebene wieder in den Blick. Für den Filmwissenschaftler bedeutet dies, seine Teilnahme als Leser auf zwei unterschiedlichen Ebenen zu reflektieren. Einmal im Hinblick auf ein Bedeutungsraster, in welches der Videofilm aus der Metaposition fällt. Das bedeutet das Einbringen der eigenen, auch unbewussten, kulturellen Klischees in die Filmanalyse. Das zweite Mal geht es um die Rekonstruktion einer Filmerfahrung aus dem Geiste des Filmwissenschaftlers, das heißt aus seiner Imagination. Das, was zunächst als objektiver Tatbestand des Videos erscheint, ist demnach auf zweifache Weise auf die Koproduktion des Filmwissenschaftlers und sein kulturelles Gedächtnis angewiesen. Was die Parallelführung von Filmwissenschaft und Videoüberwachung in Aussicht stellt, ist somit eine gegenseitige Aufklärung einerseits im Hinblick auf die Medialität des Videos innerhalb dieser Praktiken, andererseits im Hinblick auf die Rolle und Position des Kriminalisten bzw. Filmwissenschaftlers, der die unautorisierten Bilder einer Maschine deutet, die aus einer abgeschlossenen Zukunft zu ihm gelangen.
In Ihrem abschließenden Kapitel haben Sie die Videoüberwachung mit der Filmwissenschaft parallelisiert. Aber sind nicht Filme auf Video und DVD nur eine andere Distributionsform des Films?
Vielen Dank für diese äußerst interessante und anregende Frage. Die Einführung von Videorekordern verläuft zeitlich parallel zur Entwicklung der Methoden der Filmanalyse in den 70er Jahren. Ein Zusammenhang, der meines Wissens bisher nicht wirklich untersucht wurde. Das Video dürfte ähnlich konstitutiv für die Film- und Medienwissenschaft sein, wie das Diapositiv für die Kunstgeschichte. Dabei ist weniger die Magnetbandaufzeichnung die eigentliche Neuerung, die den Film in die Universitäten und später in die heimischen Wohnzimmer liefert, sondern ihre Verbindung mit dem technischen Lesegerät, Videorekorder und mit dessen Befehlsstruktur. Play, Stop, Pause, Rewind, Fast Forward und Eject. Durch den Videorekorder wird der Film an jeder Stelle zugänglich. Wir haben es also keineswegs nur mit einer anderen Distributionsform zu tun. Film wird vielmehr lesbar wie ein Buch, welches an jeder beliebigen Stelle aufgeschlagen werden kann. Erst über das Video lässt sich in der Film- und Medienwissenschaft ein Gegenstand konstruieren, der von einer breiten Schicht von Wissenschaftlern in Besitz genommen werden kann. Das Video stellt der alten Erfahrung des Films im Kino eine andere Erfahrung an die Seite. Es fügt dem Film eine zweite technische Aufzeichnung hinzu und einen anderen technischen Apparat. Wie in der Videoüberwachung kann die Technologie die Rezeption ersetzen. Der alte Zuschauer des Kinos tritt zurück und wird zu einem Meta-Zuschauer, der dem Videorekorder über die Schulter schaut. Der Verlust auf der Seite des Bildes liegt dabei weniger im vorher gegebenen Filmbild, sondern im Fehlen von dessen Leerstellen. Hier ist insbesondere an die phantasmatischen Momente des Kinos zu denken, in die man als Zuschauer seine eigenen Traumbilder einbringt, wie Siegfried Krakauer das gedacht hat. Aus dieser Metaposition ergeben sich nun zwei Perspektiven für eine wissenschaftliche Arbeit mit Film. Die erste ähnelt der Videoüberwachung und ihrer Auswertung. Die zweite führt zurück zu einer Wissenschaft vom Kino. In der Videoaufzeichnung bleiben ja bestimmte Elemente einer Kinoerfahrung indiziert, so wie etwa die Kratze des Zelluloids, aber auch die schwarzen Balken. Sie geben damit die Konturen eines Proustschen Unternehmens noch deutlicher zu erkennen. Als Zuschauer vor dem Videomonitor befindet man sich auf einer doppelten Suche. Man muss erstens eine Filmerfahrung rekonstruieren und zweitens den phantasmatischen Kinoraum. Diese zweite Perspektive findet ihre Basis also nicht mehr in einem wirklichen Kinobesuch, sondern ausschließlich in den Indizes der Videokopie. Die Arbeit mit dem Video bleibt in diesem Sinne ein Wabonspiel, in dem der Zuschauer seine Einbildungskraft an die Kinoindizes des Videos heftet und gegen die technische Aufzeichnung des Videos einsetzen muss. So eröffnet auch die Nutzung des Videorekorders ein anderes Arbeiten mit Film, das sich nicht im Arbeiten über Film erschöpft. Ein solches Arbeiten ist an imaginäre Kinoerinnerungen geknüpft, die ihre Spuren retroaktiv immer erst erzeugen, zum Beispiel in einem Schreiben, das das Kino im Schreiben erst hervorbringt. In diese Perspektive macht eine Unterscheidung von Kinodispositiv und Videodispositiv, die sich ja in erster Linie an die Orte knüpft, wenig Sinn. Stattdessen sollte man von Kino- oder Videodispositionen sprechen. Der Begriff der Disposition unterstreicht den innerpsychischen Bereich im Sinne einer Veranlagung. Damit gerät der Filmwissenschaftler nicht nur in seiner konkreten Praxis als Kinogänger oder Video-User in den Blick, sondern auch als ein Wesen, in dem sich kulturhistorische Erfahrungen wie etwa das Kino zur Disposition verfestigen können. Kino wäre dann nicht mehr an einen sozialen Ort gebunden, wo auf bestimmte Weise Filme vorgeführt werden. Es wäre vielmehr ein Wahrnehmungszustand, den man mit sich herumtragen kann. Vielen Dank.